The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Hallo du, wir müssen reden. Ja, ich weiß, aber die 999. Nebenquest kann noch ein bisschen warten. Denk mal kurz nach. Wann hast du dich das letzte Mal eigentlich wirklich lebendig gefühlt? Wann ist dir das letzte Mal so richtig die Pumpe gegangen und das Adrenalin eingeschossen? Ist schon ein Weilchen her, oder? Aber ist ja auch verständlich, so wie du da eingehüllt in deiner Decke vor dem Bildschirm sitzt. Vielleicht auch noch mit einer warmen Tasse Kakao und den letzten Weihnachtskeksen. Aber damit ist jetzt Schluss. Es wird Zeit, dass du mal wieder lernst, was es heißt, seinen Ängsten in die Augen zu schauen. Nimm dir ein Beispiel an meinem heutigen Gast, denn sie scheut vor nichts zurück und spielt die krassesten Horror-Games, die du dich nicht mal von Steam downloaden traust, weil die Screenshots schon so creepy sind. Also Magdalena, verrate es uns. Was spielst du so?
Danke für diese tolle Einleitung. Und es gibt tatsächlich was, vor was ich auf jeden Fall zurückschreck, nämlich Mathe. Das ist, das ist der größte Horror, das wissen wir ja alle.
Da muss ich zustimmen,
Aber abgesehen von Mathe, ich spiele Curse Digicam. Das ist ein Horrorspiel von Chillers Art.
Und um was geht's da?
Wie fasse ich das jetzt am besten zusammen? Also es geht um einen Vater. Also es ist allgemein, wir reden über ein Horrorspiel, ne? Ist jetzt ein bisschen düster vom Thema her. Aber es geht um einen Familienvater, der seine Tochter verloren hat. Und der versucht eben auf einer ominösen Webseite, er hat seine Tochter verloren und er merkt aber, die Tochter ist noch nicht ins Jenseits gegangen und kann da jetzt ihren Frieden finden. Und er versucht jetzt eben auf einer Website 15 Fotos von ihr hochzuladen, also von dem Geist von seiner Tochter, und hofft, sie auf diesem Wege eben ins Jenseits schicken zu können. Und dafür hat er eine ominöse Digicam gekauft und versucht eben damit Fotos zu machen und sie dann auf die Website hochzuladen. Darum geht's im Großen und Ganzen und hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen langweilig an, aber damit ist die Geschichte eigentlich schon groß erklärt. Das ist bei den meisten Chillers Art Spielen so. Und im nächsten Schritt dann eben befindet er sich auf einem großen Spielplatz, den man jetzt gerade auch sieht, und rennt da rum und versucht eben Fotos von seiner verstorbenen Tochter zu schießen. Also von nicht der toten Tochter, von ihrem Leichnam, sondern eben von ihr in ihrer Geisterform.
Genau. Das heißt, man verwendet auch wirklich aktiv diese Kamera dann.
Genau. Man verwendet aktiv diese Kamera. Man sieht nicht jetzt, wie er die nimmt von zu Hause oder so. Man sieht es wirklich nur aus der Ich-Perspektive, wie er mit dieser Kamera rumrennt und eben Fotos schießt auf diesem Spielplatz. Und das erinnert mich irgendwie direkt an ganz viele Horrorspiele, die auch diese Kamera verwenden. Also es ist nichts jetzt wirklich super Besonderes, diese Kamera als Element in einem Horrorspiel. Aber so funktioniert eben die Spielmechanik in diesem Spiel. Und was man hier eben auch gerade sieht, man schießt mit dieser Kamera eben ganz viele Fotos, was man mit einer Kamera so macht, ne? Aber bekommt eben auch Hinweise auf diesem Spielplatz, weil da eben ein paar Nummern zu finden sind. Hier zum Beispiel 4253. Und dann denkt man sich zuerst so, muss ich irgendwie Fotos jetzt von diesen Nummern machen? Was passiert da? Aber eigentlich geht es dann darum, dass man diese Nummern in so einer kleinen Telefonzelle eingibt, die eben auch auf dem Spielplatz ist. Und wenn man die eingegeben hat, dann kommt eben so eine kleine Audio im Spiel, die einem dann einen Tipp gibt, so im Sinne von, boah, bei dem Panda-Spielzeug auf dem Spielplatz ist irgendwie der Schatten ein bisschen komisch, willst du dir das mal anschauen? Und dann geht man dahin, macht ein Foto vom Schatten und sieht, dass seine Tochter da eben ja in diesem Schatten so ein bisschen verschmolzen ist. Und das fand ich irgendwie eine ganz coole Mechanik.
Es hört sich jetzt noch nicht so creepy an.
Nee.
Was macht es dann zum Horrorspiel?
Was es zum Horrorspiel macht, das ist super oft bei den Spielen von Chillers Art. So, die haben, glaube ich, mittlerweile über 30 Spiele, weil die alle 3 Monate releasen. Und es ist immer so, die gehen meistens so 1 bis 3 Stunden, also sind super kurze Spiele. Und in den ersten, ich sag mal, bestimmt in der ersten Spielhälfte, wenn nicht sogar 60-70% des Spiels, ist alles super und irgendwie ist gar nicht gruselig, weil man geht tagsüber auch auf diesem Spielplatz rum und ach, da sind zwar Kinder, die irgendwie rumspielen und klar, es ist schon dieses gruselige Element, dass man seine Tochter da als Geist sieht, aber an sich ist es eigentlich erstmal gar nicht gruselig. Und dann in der zweiten Spielhälfte ist es meistens so, jetzt zum Beispiel bei Curse Digicam, wo auf einmal ist es Nacht und die ganze Geräuschkulisse ist eine ganz andere, weil in der ersten Hälfte hört man nur so ein bisschen Vögel zwitschern oder Laub, das durch den Wind irgendwie raufgeblasen wird. Und in der zweiten Hälfte dann eben, sobald es dunkel geworden ist, ist so eine ganz ominöse Musik und man hört gar keine Leute mehr um sich rum. Und das macht es dann irgendwie so wahnsinnig gruselig. Und natürlich auch, weil man weiß, okay, das ist jetzt ein Vater, der seine Tochter verloren hat. Und der versucht irgendwie halt einen Frieden für sie zu finden und möchte ihr das ermöglichen. Und das ist natürlich auch irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf und macht das sehr gruselig.
Das heißt, das Spiel baut gar nicht so auf klassischen Horror, sondern also so Jumpscares und so, sondern wirklich, wie soll ich sagen, subtil, aber tiefgründigen Horror.
Ja, genau. Also ich glaube, jetzt bei Curse Digicam, aber auch bei den anderen Spielen von Chiller's Art, ist es immer so dieser subtile Horror eben, den du gesagt hast. Klar, gibt es zwischendurch auch mal Jumpscares, aber jetzt verglichen mit so einem Outlast oder so, ist es nicht so, dass man die ganze Zeit hinter jeder Ecke jetzt einen Jumpscare erwartet, sondern eben die ganze Alltagsprämisse, die dann irgendwie so in diese skurrile, gruselige Ebene gezogen wird.
Was findest du, ist der größte Unterschied dann zwischen so AAA-Horrorspielen und jetzt Indie-Horrorspielen wie Chiller's Arts Games?
Wo fängt man da nur an, ne?
Abseits von dem, was wir gerade gesagt haben.
Also ich glaube, wenn man sich jetzt zum Beispiel, was sind auch AAA-Horrorspiele in den letzten Jahren gewesen? Also jetzt zum Beispiel letztes Jahr Silent Hill 2 Remake oder auch vor ein paar Jahren das Resident Evil 4 Remake. Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt nur auf rein visueller Ebene sind, die AAA-Horrorspiele, die ich gerade genannt habe, sind super realistisch. Und bei Chiller's Art ist es eben bis auf das Neueste, das Erste, was sie jetzt in Unreal Engine 5 entwickelt haben, sind es so ganz einzelne Grafikstile, wie es bei vielen Indie-Spielen ja ist und eben auch bei Chiller's Art der Fall ist. Und wenn wir jetzt aber weggehen von dem Grafikding, dann ist es auch einfach oft das Gameplay und die Story. Weil klar, Resident Evil 4 und Silent Hill 2 sind sehr unterschiedlich. Klar, die haben beide irgendwie so, ich sag mal, Action-Mechaniken drin, dass man sich verteidigen kann oder mal wegrennen kann. Und bei Chiller's Art ist es eben so, dass man hat nie irgendwas zum Verteidigen, weil es gar nicht das Bedürfnis gibt, sich verteidigen zu müssen, weil das so realistische Settings sind, die jedem passieren können. Und ich glaube, das ist irgendwie ein großer Unterschied. Und auch, dass bei vielen Chiller's Art-Spielen und auch bei Curse Digicam gibt es gar nicht so eine krasse Ebene, die sehr realitätsfern ist. Weil bei Silent Hill, klar, das sind schon realistische Probleme, die Menschen da irgendwie beschäftigen. Aber es ist trotzdem in einer fiktiven Stadt ja und die Leute werden nach Silent Hill geschickt und dann hast du überall Monster. Und bei Chiller's Art ist es oft so, dass es eben in diesem alltäglichen Setting ist und das sehr, sehr, sehr realitätsnah eben ist. Und ich glaube, das macht die Spiele von Chiller's Art irgendwie so besonders. Oder auch allgemein Indie-Spiele natürlich auch.
Das heißt, die Realität ist immer am unheimlichsten.
Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja. Schade, dass es in AAA-Horrorspielen nicht so thematisiert wird. Mhm. Weil die eben, Resident Evil ist ja auch nochmal eine fiktive Stadt. Und überall sind Zombies und man muss alle abballern. Oder auch Dead Space oder so, das spielt dann im Weltall. Und bei Chiller's Art ist es eben immer eine realistische Umgebung. Jetzt bei Curse Digicam hat man das zum Beispiel trotzdem, dass da so ein Mickey Mouse-ähnliches Monster einen ab und zu mal anspringt und erschrecken möchte. Ja. Aber dann ist es trotzdem irgendwie immer noch so, dass man diese realistische Umgebung hat und dann so ein paar Elemente vielleicht nicht realistisch sind. Und bei Silent Hill 2 Remake ist es ja zum Beispiel so, dass das ganze Setting ja schon an sich nicht realistisch ist.
Und warum? Oder woran liegt das deiner Meinung nach so? Dass AAA so eher auf nicht wirklich Realismus setzt, außer in der Optik und in Indies ist genau andersrum eigentlich.
Mhm. Ich glaube, dass Indie-Spiele-Entwickler auch immer noch mal andere Möglichkeiten haben als so große Studios, wie jetzt so ein Konami zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass das nochmal eine ganz spezielle Erfahrung ist, auf die man sich irgendwie einlassen muss. Also gibt zum Beispiel auch ein Chiller's Art-Spiel, das spielt nur in einem Coffeeshop und man ist eigentlich die ganze Zeit dafür da, so einen Starbucks-Simulator irgendwie nachzuspielen und Getränke für die Kunden zu machen. Und ich glaube, das würde in so einem AAA-Setting eigentlich nicht funktionieren, weil Horror an sich ist ja schon ein sehr spezifisches Genre, mit dem nicht jeder was anfangen kann. Und deswegen ist ja oft so bei AAA-Horrorspielen, dass man eben noch diese Action-Komponente hat. Und ich glaube, wenn es wirklich, also ich glaube, Chiller's Art könnte im AAA-Bereich schwierig funktionieren, eben weil es so spezifisch ist und man sich auch darauf einlassen muss.
Wie bist du zu Chiller's Art gekommen?
Also ich spiele ja an sich gerne Horrorspiele und ich fand, ich hoffe, ich werde dafür jetzt nicht gehatet, aber ich finde AAA-Horrorspiele immer so ein bisschen langweilig, eben weil im Indie-Spielbereich so viel mehr möglich ist. Und ich spiele vor allem sehr, sehr gerne asiatische Horrorspiele, weil die nochmal vom Setting her super interessant sind. Und dann hast du irgendwie so rachsüchtige Geister und so eine Sadako-List grüßen, so nach dem Motto. Und dann bin ich eben auf Chiller's Art gestoßen. Und ich fand die vom ganzen Grafikdesign so interessant, weil das eher so ein VHS-Grafikstil ist. Und da sitzen zum Beispiel auch nur zwei japanische Brüder dahinter. Das sind zwei Leute, die ganzen Spiele entwickeln, was irgendwie auch nochmal so einen eigenen Flair mit sich bringt. Und so bin ich dann irgendwie auf die gestoßen, weil ich einfach auf Steam nach einem neuen asiatischen Horrorspiel gesucht habe. Und jetzt bin ich bei Chiller's Art hängen geblieben.
Tja, so kann's gehen.
Ja, so kann's gehen, halt wirklich.
Aber wenn du das spielst, ich habe dir auch beim Streamen zugeschaut und danach ist mir eingefallen, Mist, ich muss noch die Wäsche aus dem Keller holen. Und ich war so, come on, you're a big girl, you can do it. Hast du dann irgendwie auch so Momente, also hast du nie Angst oder?
Also ich habe auf jeden Fall Angst beim Horrorspiele spielen. Wichtigster Tipp ist von meiner Seite aus, man sollte immer im Schneidersitz spielen, weil ich spiele immer am PC. Mhm. Und wenn man im Schneidersitz sitzt, dann können die Monster einen ja gar nicht unterm Tisch angreifen.
Ah,
das liegt ja auf der Hand, ne? Das macht ja Sinn. Deswegen spiele ich grundsätzlich immer im Schneidersitz, wenn ich versuche, mit Horrorspielen klarzukommen. Und natürlich, das ist ja menschlich, dass man Angst vor solchen Situationen hat. Ne? Wir haben jetzt schon drüber geredet, was da so thematisiert wird. Aber ich finde Horrorspiele einfach wahnsinnig interessant von ihrer Atmosphäre her. Und ich finde sie auch irgendwo ästhetisch. Deswegen spiele ich die einfach super gerne, auch wenn ich danach mir denke, oh Gott, jetzt muss ich ins Bettchen gehen und der ganze Flur ist dunkel und Hilfe, da kann niemand stehen. Aber ich finde Horrorspiele vor allem in der Hinsicht so interessant, dass man dann die Zeit hat, in so einem Gruselmoment dazustehen und sich wirklich die Umgebung bewusst zu machen und zu schauen, okay, ist hinter mir was, wie sieht's denn da vorne aus und das bewusst wahrzunehmen. Ich persönlich finde zum Beispiel, ist glaube ich eine unpopular opinion, aber ich finde Horrorspiele nicht so gruselig wie Horrorfilme, eben aus dem Grund, weil bei Horrorfilmen weiß ich ja gar nicht, was dann hinter mir passiert oder wo jetzt dieses Monster genau rausgesprungen ist und in einem Videospiel kann ich schauen, aha, es ist da aus der Ecke wohl gekommen und irgendwie fällt es mir dann zumindest leichter, mit dieser Angst umzugehen.
Verstehe. Was ist dein Highlight aus Cursed Digicam gewesen?
Ich glaube, einer der Momente, wo man eben auch immer noch auf diesem Spielplatz ist und ein Foto von seiner Geistertochter machen musste, sage ich jetzt mal. Und das war ein cooler Moment, weil das war bei so einer Rutsche. Und man hat die ganze Zeit nur gehört, oh, irgendwie ertrinkt da, glaube ich, jemand in der Nähe. Und ich bin aber erstmal nicht draufgekommen, wo das jetzt sein könnte. Und dann offenbart einem das Spiel eben so, dass man, bei einer Rutsche ist ja am Anfang auch immer eine Leiter, ne, dass man hochkommen kann, dass man dann runterrutschen kann. Und dann stand auf dieser Leiter eben so zwei Schüchen. Ja, genau, man sieht es jetzt auch perfekt. Und dann geht man da so hin und man denkt sich erstmal, irgendwie checke ich es immer noch nicht. Und dann holt man seine Kamera raus und steht eben vor dieser Rutsche und auf einmal sieht man, dass am Ende der Rutsche eben die Tochter so aus dem Wasser raushängt und eben da am Ertrinken ist. Und das fand ich irgendwie super interessant dargestellt, eben weil da die Kamera so schön benutzt worden ist als Medium in dem Horrorspiel, weil man eben nur die Tochter aus einer bestimmten Perspektive wahrgenommen hat. Weil als ich unten gestanden bin und versucht habe, auch ein Foto von der Rutsche zu machen, da war sie eben nicht, da war das irgendwie gar nicht zu sehen, sondern man musste es wirklich von diesem bestimmten Blickpunkt wahrnehmen. Und das fand ich schon eine sehr, sehr coole Mechanik so.
Glaubst du, hat das auch irgendwie so einen, wie soll ich sagen, tieferen Sinn oder so eine Metaebene, die Kamera?
Boah, bestimmt. Bestimmt könnte man da super in die Interpretation jetzt gehen. Ich weiß, ich finde es an sich immer ganz cool, wenn man Kameras in Videospielen benutzt, vor allem eben in Horrorspielen, um so eine bestimmte Ebene nochmal zu eröffnen. Gibt es ja zig andere Spiele, die das auch machen, zum Beispiel irgendwie Madison, da rennt man auch die ganze Zeit mit der Kamera rum und muss das aber danach nochmal entwickeln lassen, weil es so eine Polaroid-Cam quasi ist. Und dann geht man da auch auf eine bestimmte Tür oder so hinzu und dann sieht man auch, oh, bei der Tür passt eigentlich alles, aber hole ich meine Kamera raus und auf einmal ist da Absperrband, weil da irgendwie eine Crime-Scene ist und dann muss man das Bild so entwickeln.
Oh Gott.
Also es gibt schon oft solche Spiele, die eben auch die Kamera nutzen, was ich sehr, sehr cool finde. Ich mag das, wenn egal in welchem Medium irgendwie verschiedene Arten miteinander kombiniert werden. Also egal, ob das jetzt Videokamera ist oder Fotokamera oder Theater, was irgendwie eingesetzt wird, finde ich immer sehr, sehr cool.
Du hast gesagt, du magst so asiatischen Horror sehr gern. Wie unterscheidet das sich zwischen, also zum westlichen quasi? Ja, zu unserem zum europäischen Horror.
Gute Frage. Ich glaube, das hängt natürlich mit den eigenen, mit den Kulturen natürlich zusammen. Die asiatische oder auch japanische Kultur ist natürlich eine andere als unsere. Dementsprechend sind da auch ganz andere Schreckenskulturen irgendwie mit verbunden. Ich meine, jetzt in Japan speziell sind es ja oft diese rachsüchtigen Geister eben, die dann auch kulturell damit verbunden, ich bin jetzt keine Japanologin, aber das, was ich zumindest weiß, dass es so lange schwarze Haare sind, ne, langes weißes Kleid und dann bewegen die sich auch so ominös und es ist auch irgendwie eine andere Vorstellung bei uns im Westen jetzt, glaube ich. Also klar, das sind dann auch oft blasse Frauen, die da irgendwie als Geist dargestellt werden, aber ich glaube in dem, und also das ist der größte Unterschied natürlich, weil die Kulturen andere sind. Würde ich jetzt zumindest, ich weiß nicht, was denkst du?
Ja, ich glaube, also ich glaube, ich bin jetzt auch keine Japanologin, aber dadurch, dass in Japan auch der Shintoismus ist, war immer mehr Respekt auch irgendwie da vor Geistern und Dämonen und Ähnlichen. Und ich glaube, bei uns ist das weniger der Fall, weil wir uns auch irgendwie stärker von der Religion abgewandt haben. Und ich glaube, deswegen ist es bei uns mehr so ein kommerzialisierter Horror geworden, so der möglichst viele Leute irgendwie ansprechen soll.
Ja.
Und dadurch mehr so in your face ist. Das
ja.
ist meine Theorie zumindest. Don't quote me on that.
Aber passt ja eigentlich auch ganz gut, wenn wir nochmal über Resident Evil reden. Das ist ja auch von einem japanischen Studio, aber irgendwie für den westlichen Markt entwickelt.
Ja.
Und da sind dann halt Zombies zum Beispiel drin.
Genau, ja.
Also es könnte schon gut sein, dass du da was auf der Spur bist.
Der Kapitalismus hat überall seine Finger im Spiel.
Ja.
Ja, naja, möchtest du noch sonst über irgendwas berichten von Chillers Art? Du hast gesagt, du bist ein riesen Fangirl.
Ja, wir können vielleicht kurz auch über die Closing Shift reden.
Mhm.
Das ist eben auch das Spiel, was ich vorher erwähnt hatte, wo man in diesem Café ist und einfach nur Getränke für Kunden machen soll. Und was bei dem Spiel halt vor allem super interessant ist, ich habe ja gerade gesagt, bei Curse Digicam hat man trotzdem so ein bisschen diese surreale Ebene mit dem Mickey Maus, der da teilweise um die Ecke springt und einen erschreckt. Und so eine Ebene hat man in die Closing Shift zum Beispiel gar nicht.
Mhm.
Also da ist es wirklich nur Alltagshorror und man spielt eben eine junge Dame, die die Closing Shift, also eigentlich die Nachtschicht sozusagen, in diesem Café arbeitet. Und man erfährt dann, oh ja, es gibt einen Stalker, der ihr da hinterher schleicht. Und das Café, wie es ja oft bei so Cafés ist, ist, glaube ich, zu 70% oder so aus Glaswänden. Und das macht es dann natürlich super gruselig, weil man sich denkt, oh Gott, der könnte jetzt überall sein. Ja, genau, man sieht es gerade. Der könnte jetzt überall sein und mich stalken. Und die ganzen Kunden, die reinkommen, die berichten dann auch so, oh, auf dem Dach ist gerade irgendwie ein ominöser Mann, der dich da beobachtet. Und das finde ich halt super cool, weil es zeigt, dass man in Horrorspielen nicht immer so eine surreale Ebene braucht, sondern das auch komplett realistisch aufgezogen werden kann. Also das fand ich cool.
Ich finde das eine coole Idee, auch für Männer mal nachvollziehen zu können, wie es ist, so Stalker zu haben. Ich meine, auch Männer haben Stalker, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du jetzt erzählst, dass bei Chillers Art vor allem Frauen irgendwie ein Thema sind und Kinder, kannst du das bestätigen oder ist das unterschiedlich von Spiel zu Spiel?
Ich glaube, generell ist es schon ein Thema, was sich durchzieht, dass man größtenteils Frauen spielt. Gibt auch ein Spiel, das heißt Parasocial. Da geht es um eine parasoziale Beziehung eben zwischen einer Streamerin und ihren Zuschauern. Und da ist man auch eben eine Streamerin und hat dann einen männlichen Stalker. Also ich glaube, das ist schon so ein generelles Ding, was Chillers Art irgendwie darstellen möchte.
Finde ich aber cool.
Ja, ich find's richtig cool einfach, dass die zwei Brüder sich da so viel trauen.
Ja, voll. Was findest du unheimlich hier, Frauen oder Kinder?
Also ich glaube,
in Videospielen bestimmt.
Boah, ich glaube, also früher hatte ich richtig, richtig doll Angst eben vor so Sadako. Mhm. Also diese Frauen wirklich mit langen schwarzen Haaren, weißes Kleid und dann bewegen die sich auch so richtig gruselig. Ich habe jetzt ein bisschen meine Angst überwunden. Ich habe mich dem gestellt.
Wie?
Dadurch, dass ich eine Masterarbeit darüber geschrieben habe und die ganze Zeit Bilder von Sadako sehen musste. Deswegen, wir sind jetzt quasi Besties. Ich habe das Problem jetzt nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, dass ich mittlerweile, glaube ich, Kinder gruseliger finde in Horrorspielen.
Ich finde auch.
Klappt schon.
Ja, also ich habe, wie The Ring, also die westliche Version rausgekommen ist, es war für mich super heftig, weil immer wenn der Trailer in der Werbung im Fernsehen gelaufen ist, war ich so, immer Albträume und dann dachte ich, es kann nicht schlimmer werden und dann kam The Grudge.
Ja, voll.
Und dann war ich so, nö, Kinder sind doch unheimlich. I cannot.
True. Ja. Ja, ja, stimmt.
Vielleicht die Mischung aus beiden irgendwie. Warum ist das so? Männer sind im Realen, finde ich, unheimlicher, aber Frauen in der Fiktion und Kinder auch.
Ja, Kinder sind vor allem in so einem Horror-Setting so unangenehm, weil dann hört man die ganze Zeit schreien.
Ja, ja, ja.
Und es ist ja schon irgendwie so ein Instinkt, dass man dann helfen möchte.
Ja.
Oh, nee, ganz, ganz gruselig. Ja. Ganz gruselig. Nee.
Okay, na, bevor jetzt irgendwie irgendwelche Kinder oder Frauen aus meinem Bildschirm da krabbeln, würde ich sagen, beenden wir es für heute. Falls ihr euch auch mal so richtig gruseln wollt und euch nicht traut, selber zu spielen, empfehle ich euch, Magdalena auf Twitch zu folgen. Da ist sie Badewannendiva. Ich werde es auch noch in der Description verlinken. Und ja, ich freue mich auch, wenn euch dieser Talk gefallen hat. Und vielleicht lasst ihr auch ein Abo da. Oder vielleicht habt ihr auch gerade Bücher nach Farbe oder Alphabet sortiert, was auch immer ihr heute gemacht habt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Bussi und Baba.
The NFL playoffs are better with FanDuel. Because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets, which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.